Happy Shooting, Folge 196. Wie belichte ich richtig?
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Dann täte ich jetzt sagen, wir beginnen das Ganze mal mit etwas Radau, Leute. Könnt ihr Radau machen? Okay.
Entschuldigung, macht mal jemand die Tür da hinten zu?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so viel Radau haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, aber jetzt habe ich den Tinnitus auf beiden Ohren, das gleicht sich wieder aus.
Fiep! Ja, wir legen los mit Happy Shooting, wie quasi jede Woche.
Wie jede Woche, ja. Diesmal wieder ein bisschen später, weil wir direkt vom Workshop aufnehmen. Ich habe schon die ersten Tweets gelesen, kein Happy Shooting heute zum Runterladen, was soll ich nur machen? Ja, tut uns leid, Leute, wir nehmen es gerade erst auf und ich muss mal gucken, wie, wann und wo ich es hochgeladen bekomme.
Ja, vor allem bei der Bandbreite hier im Kloster. Wir haben ja hier.
Die ist schneller als bei mir zu Hause, hallo?
Ja. Okay, also wer es noch nicht weiß, wir sind im Kloster in Inzighofen. Es ist Workshop-Zeit, der ja jetzt quasi schon regelmäßige, der zweite Workshop, schon quasi legendär. Wir haben auch für nächstes Jahr schon einen Termin. Hint, hint. Wann der dann, also im Juli wird es passieren, aber die Anmeldung ist noch nicht offen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber vor Weihnachten passiert es noch. Wer sich da schon mal so einen kleinen Merker in den Kalender machen will, kann das tun. Wir haben auch hier schon so die ein oder andere Meldung. Wann kann man sich anmelden? Also Leute wollen wiederkommen. Wiederholerrate?
Recht hoch.
Ja, weit über 50%. Ja. Teilweise, wer war am öftesten schon da? Ein Vierfach-Teilnehmer haben wir.
Den? Marc aus Bremerhaven.
Ja, den Marc, der ist jetzt zum vierten Mal, nicht im Kloster, aber zum vierten Mal auf dem Happy Shooting Workshop und ist, ja, okay, kommt immer wieder, ich weiß es auch nicht. Bis letztes Mal und vorletztes Mal durchgefallen.
Ja, wahrscheinlich.
Bei der Abschlussprüfung.
Keine Auszeichnung bekommen.
Ja, nee, also diverse Mehrfachteilnehmer und ja, das ist eine ganz lustige Truppe beieinander hier.
Ja,
jetzt halte ich Boris das Mikrofon hin und er sagt nichts.
Ich war noch ganz abgelenkt. Ich habe mir hier gerade eine iPhone-Hülle aus, was ist das, Bambus?
Oder? Bambus, ja.
Aus Bambus angeschaut.
Mit wir wollten heute nicht über dieses Ding reden.
Ich rede auch über die Hülle und nicht über das Ding.
Achso, okay.
Und die gefällt mir ganz gut.
Gut.
Die Hülle.
Schau. Aus Bambus.
Aus Bambus.
Toll.
Mit dem Bäumchen hinten drin.
haben wir
Fotothemen heute?
Wir haben Fotothemen.
Wir wollen ein Geräuschrätsel vorne wegschicken.
Erstmal die Themen. Sollen wir mal kurz die Themen durchgehen?
Ich glaube, wir haben immer erst die Themen gemacht und dann das Geräuschrätsel.
So von hinten nach vorne.
Ja,
durch die Brust ins Auge. Zuletzt lösen wir das Geräuschrätsel auf.
Genau, das kommt dann irgendwann noch.
Genau.
Wenn wir es nicht vergessen.
Dann haben wir eine Frage zum Thema Display und Beurteilung von Schärfe.
Dann haben wir noch was.
Du kannst meine Klaue nicht lesen.
Das einfach, was
ich mache jetzt mal die Themen. Das Thema, warum im Wald die Bilder immer überbelichtet sind. Es geht über über den Automatikmodus und Zonensystem. Wir haben was zum Thema Vorder-Hintergrund, Zigarettenpapier, ein bisschen was über Tilt-Shift und das Geräuschrätsel fängt gleich an. Und zwar machen wir heute mal ein etwas anderes Geräuschrätsel. Normalerweise fragen wir ja immer, was das für eine Kamera ist.
Und diesmal fragen wir, wie viel Kameras das sind.
Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1... Okay, genug. Oh, jetzt bin ich geblendet, weil da einer gleichzeitig noch geblitzt hat. Wie blöd. Ja, wie viel Kamera waren es? Ich weiß es nicht mal.
Das mit der Synchronität, das üben wir dann nochmal. Aber vielleicht bei der Auflösung klappt das dann.
Nee, weißt du, was die Hörer jetzt machen? Ist ja ein Podcast. Die haben das alle runtergeladen. Die stoppen das jetzt, spulen es zurück und hören sich es ganz langsam nochmal an. Klunk, klunk, klunk.
Genau.
Ja.
Was geht denn?
Und jetzt rückwärts.
Ich kann Walisch, wusstest du.
Du kannst Walisch. Ja, wir sind im Kloster, wir machen Workshop und wir haben die Themen Landschaft, Mensch und altes Gemäuer. Im alten Gemäuer wohnen wir. Wir sitzen gerade in der alten Klosterküche. Über uns, wenn man hochschaut, da war früher mal irgendwie der Rauchabzug. Da ist jetzt so eine Platte. Ist kein Asbest. Nein, es ist kein Asbest.
Asbestersatzstoff.
Ruhe aus den billigen Reihen. Das ist total geil renoviert hier. Das Kloster ist irgendwie in den letzten 3 Jahren großflächig renoviert worden und ja, haben sie gut hinbekommen. Das ist vor allem ganz praktisch, wenn man durchläuft. auch so nachts, man muss nirgendwo auf den Lichtschalter drücken, es geht überall geht das Licht an. Automatisch an und wieder aus hinter einem. Und
das baue ich mir zu Hause jetzt auch alles so ein.
Ich auch, ich will das auch haben im Flur, immer das Licht automatisch. Ja, also gestern haben wir den Warm-up gemacht, das ist ein viertägiger Workshop, gestern haben wir den Warm-up gemacht, sprich erstmal so alle ein bisschen auf den gleichen Stand bringen.
Heute gab es, glaube ich, mal die richtige Theoriedröhnung so ein bisschen.
Heute früh haben wir alle mal mit Theorie überschwemmt, allerdings schon ein bisschen Praxis zwischendrin, mal hier mal raus was ausprobieren. Es ging viel um das Thema Belichtung, wie belichtet man richtig und was kann man da
belichten? Belichte ich richtig.
Wie belichte ich richtig, genau. Oh. Jetzt haben wir den Titel. Sehr schön. Wie belichte ich richtig? Haben das dann gekrönt mit einer Exkursion zum Thema Landschaft.
Ich will das aufschreiben.
Schreibt das mal auf, ja. Mit auf Papier müsst ihr euch geben. Boris schreibt auf Papier.
Ja, ich kann das wenigstens noch. Im Gegensatz zu deiner Klaue.
Ich habe schon immer so geschrieben.
Das sind die berühmten Shownotes.
Was?
Das sind die berühmten Shownotes.
Ja. Das kann ich jetzt auch nicht lesen.
Aber ich. Und das ist der Unterschied.
Okay, wenn du...
Ja, ist doch so.
Manchmal folge ich deiner Argumentation nicht wirklich.
Ja, das ist aber... Ja, ist okay, so. Zurück zum
Gebt dem Mann kein Bier, der hat ja noch nicht mal eins gehabt.
Nein, aber hier steht genug Dämpfe rum an so Bierdampf. Das reicht.
Ja. Gut, also wir haben uns heute so ein bisschen in den Wald begeben. Vorher schon die Frage, wieso heißt das Landschaft, wenn wir im Wald rumrennen? Das wissen wir auch nicht genau, aber wir... Ich war dann trotzdem extrem überrascht, nachdem alle so zurückkamen und viele sagten, na, ich weiß nicht, habe ich jetzt ein gutes Bild und ich glaube nicht und ist alles nur Käse. Und dann haben wir ja so den üblichen Bild-Review gemacht, also jeder darf ein Bild abgeben und dann haben wir die mal an die Wand geworfen und sind nochmal so im Schnellgut-Durchgang durch. Und aber holla.
Da sind richtig tolle Fotos dabei gewesen, ne?
Also das ist immer, ich glaube, das ist so, diese Gruppe ist so der Klassiker in puncto, nö, ich bin nicht gut, so wie früher, so die Leute in der Schule, die so dann so immer so vor den Klassenarbeiten gesagt haben, nee, ich habe überhaupt nicht gelernt und ich bin in Mathe so scheiße und hinter eine Eins schreiben. Ja. Kennt man doch, oder?
Ja, ja. Streber halt.
Ja, Streber halt, genau. Ihr seid alle Streber, so.
Das haben wir es euch aber gegeben.
Ja, morgen...
Nee, läuft gut.
Morgen knacken wir das Thema Mensch.
Dazu übrigens ganz interessant, es gibt hier im Kloster ja überhaupt sehr viele Workshops, Kurse und so weiter. Und es gibt hier auch gerade einen Kurs zum Thema Musik,
altertümliche Musik.
So Barock und Zeug. Richtig. Und die haben jetzt schon mehrfach angesprochen, ich glaube den Basti, wann wir denn endlich kommen, sie zu fotografieren. Also es könnte durchaus sein, dass wir da ein paar sehr dankenswerte Motive noch finden.
Dann werden wir morgen, das machen wir dann ganz spontan, in das Thema Menschenfotografie auch noch ein bisschen so eine kleine streetartige Komponente einbauen, weil da geht es dann auch drum, auf fremde Leute zuzugehen und vielleicht die Musiker mal irgendwie beim, wie nennt man das, cellieren, also Cello spielen?
Spielen.
Fiedeln, ja, genau. Nein, ich müsste ja nicht wissen. Ich bin ja Musiker, ne? Aber das, also so diverse Musiker mal so bei ihrem Handwerk, beim Klappern ablichten.
Also das könnte sehr, sehr spannend werden.
Ja. Parallel dazu haben wir hier auch wieder die Projekte laufen. Haben wir letztes Jahr schon angefangen, dass die Gruppen, das ist immer so geil, am ersten Tag dann ziehen wir denen gleich mal so den Teppich unter den Füßen weg und sagen, so, ihr macht jetzt mal ein Projekt, sucht euch ein Thema aus. Mhm. Und dann sind erstmal so, oh Gott, werden dann aber in so kleine Gruppen gepackt und da findet sich da relativ schnell interessante Themen, relativ freie Themen. Mhm. Und wir werden es nicht vorwegnehmen heute in der Sendung, weil welche Gruppe jetzt welches Thema behandelt, ich kann nur sagen, es wird spannend. Morgen.
Das wissen die Gruppen untereinander ja auch noch nicht. Das heißt, Eben. Es wird am letzten Tag eine Vorstellung geben, wo jede Gruppe ihr Projekt vorstellt.
Morgen am 3.
Am 3. No. Es wird also am 3. Tag eine Vorstellungsrunde geben, wo jede Gruppe das Projekt vorstellt. Morgen? Es wird an einem Tag eine Vorstellungsrunde geben, an dem jede Gruppe das Projekt vorstellt. Und die Gruppen untereinander wissen ja auch noch nicht, was kommt und wir auch nicht. Also wir wissen jetzt auch nicht, ob jetzt der Beamer benutzt wird, ein Notebook oder ob irgendwas an die Wand gemalt wird. Also wie das präsentiert wird, das wissen wir auch noch nicht.
Klosterschändung. Ja, zum Beispiel. Graffiti an die Kloster, na, richtig. Ja, also da und es ist schön, weil zuerst so alle so sehr verunsichert sind und dann doch sehr schnell so dieses... Ja, so ein Enthusiasmus sich entwickelt. Man sieht dann, wie die Leute sagen, ja, nee, also auch gerade vorhin vorm Aufnehmen, hey, wir können das nicht hier 2 Stunden machen, wir müssen noch unsere Nachtbilder machen. Und okay, gut, wir versuchen das mal. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Also halten wir uns ran, dass wir ein bisschen kürzer sind. Deshalb gehen wir doch gleich mal ins erste Thema. Und zwar hat das mit Landschaftsfotografie zu tun. Ich will noch mal ganz kurz, das hatten wir vor einer Weile schon mal kurz besprochen, das Thema Tilt Shift. Tilt Shift ist ein, wo fange ich denn da jetzt an? Wir reden jetzt nur mal über Tilt. Ich glaube, über Shift hat man schon mal geredet.
Über Shift habe ich mal ausführlich erklärt, was es ist.
Genau, jetzt reden wir über Tilt. Das ist nämlich die zweite Geschichte. Shift war die Geschichte, dass man über ein spezielles Objektiv, was sich parallel verschieben lässt, nach oben, unten oder rechts, links, Perspektiven ausgleichen kann. Mhm. Dass man fallende Linien in Gebäuden vermeiden kann, wenn man zum Beispiel zu nah davor steht. Mhm. Der Tilt-Teil ist der Teil, bei dem ich das Objektiv tatsächlich vorne wegkippe, knicke quasi. Also das Ding
sieht kaputt aus.
Sieht kaputt aus. Hat nachher im Prinzip einen Knick in der Optik.
Ja.
Ja. Mhm. Und
das kann so manchen Knick des Fotografens ausgleichen. aber es bewirkt auch etwas.
Vor allem bei mir. Ja, was da passiert, und das ist ganz interessant, man kennt Tilt Shift, das ist das Stichwort, was so ein bisschen auch Mode ist, so dieser Effekt, dass so Sachen wie Miniaturen aussehen und so nach Modelleisenbahn. Und das ist die eine Geschichte, aber der andere Anwendungsfall ist, das passt eben zum heutigen Thema, in der Landschaftsfotografie, was nämlich dieses Tilt macht es ändert die Schärfenebene. Wenn man sich mal vorstellt, man hat den Sensor in der Kamera, dann hat man parallel zu diesem Sensor vorne die Linsen drauf und dann hat man parallel zu diesen Linsen weiter weg irgendwo die Schärfeebene. Da liegt die Schärfe im Bild und das ist eine Ebene und die ist parallel zum Sensor. Okay, jetzt nimmst du und kippst vorne diese Linse und damit kippst du auch die Schärfeebene. Wenn wir uns jetzt mal die klassische Landschaftsfotografie anschauen.
Also die Schärfeebene steht nicht mehr gerade vor dir, sondern sie kippt in den Raum hinein.
Kippt in den Raum nach vorne weg. Hm. So, was passiert? Die Schärfeebene, die parallel ist, die hat ja die Unschärfe hinter und vor der Schärfeebene. Wenn wir jetzt die Schärfeebene kippen und quasi auf die Landschaft kippen. Also ich muss ja, hier wird um mich rum geblödelt. Okay, ich muss jetzt mal kurz für die Zuhörer, die das jetzt nur hören und nicht dabei sind, erklären, dass Boris rumblödelt und dass ich jetzt mich nicht mehr konzentrieren. Ich wollte eigentlich ein ernstes Thema rüberbringen.
Ja, ich finde das Thema auch sehr wichtig.
Ja, dann nehmt das. Ihr habt das jetzt Boris zu verdanken.
Ja, tut mir
also
leid.
Der Landschaftsfotograf möchte ja nach Möglichkeit von vorne bis hinten alles scharf haben. Also die Schärfe ist ja in der klassischen Landschaftsfotografie ein wichtiges Ding. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir das eben manchmal nicht so hinbekommen.
Sag doch mal, was hier los war, Boris.
Alles Klostergeist.
Ich stehe kurz vorm Lachanfall. Erzähl mal weiter.
Tief in der Landschaft.
Und ich versuche ja. Also ich will eine extra Zulage diesmal für diese Sendung. So geht's ja nicht. Ja, also, ich verliere den Faden. Nein, ich mache das jetzt zu Ende. Was macht jetzt der Landschaftsfotograf? Er kippt die Schärfenebene nach vorne, er kippt sie quasi auf die Landschaft. Was da mitkippt, ist aber die Unschärfe. Das heißt, die Unschärfe, die wir normalerweise hinter- und Vorderschärfenebene haben, die ist jetzt zum Beispiel drunter. Unten drunter macht es nichts, unter der Landschaft. Da können wir nicht hingucken. Ob der Maulwurf da unten unscharf ist, ist mir doch egal. Und oben drüber, da ist erstmal auch nichts.
Außer du hast irgendwie große Bäume im
Weg stehen. Ja, oder einen Turm oder irgendwie Pfosten und so Zeug, klar.
Aber normalerweise weite Landschaft, da kommt oben erstmal der Himmel.
Das heißt, du schaffst es damit im Prinzip den Schärfenbereich aufs quasi, es fühlt sich an, als ob er unendlich wäre. Von ganz vorne bis ganz hinten alles scharf in der Landschaft.
Richtig. Und das, obwohl man die Blende relativ weit offen lassen kann. Das heißt, man hat kurze Belichtungszeiten zum Beispiel, solche Geschichten.
Genau. Und wenn man dann die Blende ein bisschen zumacht, dann erhöht man den Schärfenbereich nach oben und unten.
Genau. Dann kannst du den Turm zum Beispiel wieder noch ein bisschen
scharf. Richtig. Also, ganz schönes Spielzeug. Ein Tilt-Shift-Objektiv kostet... Gibt es in 24 mm, in 45 und ich glaube in 90 von Canon. Von Nikon gibt es ähnliche Größenordnungen, meines Wissens. So ein Tilt-Shift-Objektiv ist so speziell, dass es dann auch speziell kostet. Hier reden wir von einer Neuanschaffung Oh, die neuen von Canon liegen, glaube ich, über 2000 Euro.
Ja, gerne. 2,5 so. Mhm.
Das, was ich habe, ist noch von der letzten Generation, ist ein 24er und das habe ich mir über eBay für 550 Euro gekauft.
Ein normaler Gebrauchtkurs ist so um 750, 800, weil ja. Ich suche nämlich auch.
Also ich hab mir da ein Schnäppchen zugelegt. Es ist gut rausgekommen, es hat gut funktioniert. Es hätte auch, naja, man weiß bei eBay manchmal.
Weiß es nicht,
ja. Nicht so ganz. Aber es hat funktioniert und ist gut rausgekommen und ich spiele immer wieder sehr gern damit.
Ja, du hast ein schönes Beispielbild gemacht. Ich glaube, das können wir uns morgen dann nochmal angucken.
Ja, also das war dann so ein klassisches Modelleisenbahn. Ich habe es heute getwitpickt.
Hast du schon?
Oder wenn es raus ist, der Empfang hier im Kloster ist nicht so gut.
Okay.
Muss man mal schauen. Jo, soweit dazu.
Also wer bei Twitter gucken möchte, die Leute machen diesen sogenannten Hashtag da dran, also dieses Gartenzaun, Lattenkreuz, was auch immer. Ja, oder Hakenkreuz-Ersatztaste.
Oh, wo kommt das denn her?
Das, kennst du nicht aus Switch?
Switch Reloaded?
Nee. Da gibt es so eine Stromberg-Verarsche mit Hitler. Und der hat dann auch gesagt, als dann der Ernie-Ersatz kam und meinte, die Hakenkreuz-Taste wäre kaputt. Was? Dann nehmen Sie halt die Hakenkreuz-Taste. Und dann kam hinterher so...
Gut, dass das hier ein Podcast ist. Im Öffentlich-Rechtlichen hätten wir jetzt ein Problem.
Dann kam hinterher so eine große Flagge an, ja, so eine rote Flagge, weißes Kreuz und in der Mitte schwarz ein Raute drinne. Ja.
Okay, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Wer das gesehen hat, genau, findet das hier lustig. Also, und der Hashtag davon ist, was haben wir genommen? HSK 2010.
Genau, also HSK steht für Happy Shooting Klostergeister. 2010 HSK 2010.
Genau, bei Twitter einfach mal gucken, dann könnt ihr uns so ein bisschen verfolgen.
Genau, hier geht nämlich einiges ab und das auch noch bis am Samstag. Und ich vermute mal, danach hören die nicht auf mit Twittern. Es kann dann so oder so sein.
Werden wir sehen.
Gut, jetzt hab ich ein kleines Problem hier. Wenn ich auf die Liste schaue, ich habe mir so ein paar Stichworte zu den Fragen und ich habe ja auch die Leute aufgeschrieben, die die Fragen stellen. Jetzt steht hier in Klammer Thomas dahinter und wir haben von Thomas insgesamt 3, dann hinterher noch Stefan, da haben wir auch 3. Welcher Thomas hatte denn die Geschichte mit dem Zigarettenpapier? Das war dieser Thomas. Wer bist du, wo kommst du her?
Ich bin der Thomas, nicht weiter erstaunlich, aus Stuttgart. Und was das Zigarettenpapier angeht, ich bin Zeit meines Lebens Nichtraucher, also da geht's nicht drum. Ich frage mich, meine verschmierten Linsen und Filter, mache ich die sauber A mit meinem verhältnismäßig sauberen Jackenärmel, mit einem relativ sauberen Brillenputztuch oder vielleicht mit Zigarettenpapier und wenn ja, warum? Mhm.
Gut. Hast du was dazu, Boris? Sonst habe ich was.
Ich weiß ja, wie du das tust. Ich nehme alles Genannte. Bis auf das Zigarettenpapier ist mich aus. Also ich nehme meistens auch gerne mal so einen Zipfel vom T-Shirt und sowas, wobei da würde ich dann schon aufpassen.
Dass es frisch gewaschen ist.
Ja, oder das ist jetzt nicht gerade, wenn man sich ins Feld gelegt hat oder sowas. Also dass keine Krümelchen sich da, ne, weil sonst zerkratzte vielleicht dann doch die Oberfläche vom Objektiv. Das ist nicht so schön. Oder nicht unbedingt die Oberfläche, aber zumindest die Beschichtung.
Ja.
Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, dann das Brillenputztuch, da meinst du, glaube ich, so eher so ein Mikrofasertuch.
Mikrofaser, ja.
Sind auch okay, hatte ich auch so im Everest immer dabei, immer eins in der Tasche, so für die Kamera, für die Videokamera. Was mir dann allerdings immer wieder auffällt, ist, dass es nach einer Weile, weil man es halt auch immer in die Finger nimmt, irgendwann mal so ein bisschen Fett ansetzt und dann fängt man an, so Schlieren auf die Linsen zu machen. Das passiert zumindest mir. Wahrscheinlich habe ich besonders schwitzige Hände oder so. Und dann bin ich letztendlich der Fan von Zigarettenpapier. Das habe ich ja schon mal erzählt. Also Zigarettenpapier, ich das mal erzählt habe, dass man Objektive und Linsen ganz gut mit Zigarettenpapier putzen kann, kamen gleich E-Mails mit Fragen zum Thema, oh Gott, das ist ja, da könnte ja alles Mögliche drin sein in diesem Papier. Und da sind ja so, da werden auch so Silikate und Sachen mit reingetan in der Herstellung und das zerkratzt mir noch die Oberfläche. Dann hat sich ein Physiker zu Wort gemeldet, der sich da so materialtechnisch gut auskennt und der hat dann nochmal sämtliche Literatur über Silikate und sonstige Dinge gewälzt, also jeden Papierbestandteil, der auch nur möglicherweise drin sein könnte, und hat festgestellt, dass all das weicher ist als die Beschichtungen auf den Filtern. Das heißt, mit einem Stück oder mit einem Zigarettenpapier, was man zusammenknüllt, so auf der gummierten Seite festhält, damit man nicht irgendwie sich den Filter verklebt, und dann damit den Filter zu putzen, hat aus meiner Sicht den Vorteil, und es funktioniert für mich ganz gut, dass dass ich A, eine Einweggeschichte habe. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit einer Oberfläche auf dem Ding rumreiben, die ich eh schon ständig irgendwie in den meinen schmutzigen Fingern habe. Und B, es nimmt ganz gut auch Fett auf von Fingerabdrücken und so weiter. Und das ist dann ein bisschen drüber wischen, knüllen, wischen und dann entsorgen. Und das bisschen Papier ist schnell entsorgt. Ich habe in den USA, in San Francisco, in einem Zigarettenladen dann tatsächlich auch noch ein ungummiertes Zigarettenpapier gefunden. Es gibt es also wirklich. Hier wohl ein bisschen wahrscheinlich. Wir müssen mal Dan fragen, der kommt aus den Niederlanden. Da gibt es ja dann doch viele Zigarettenpapiere in diversen Läden. ob er da vielleicht mal eine Quelle für ungummiertes Zigarettenpapier aufmachen kann. Aber das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja genau, das ist dann extra groß, kommt ja aus der Menge. Wofür weiß ich jetzt nicht, aber okay.
Das ganze Grasbüschel reinpasst.
Grasbüschel? Du bist zu viel beim Pferd.
Ja, das kann sein.
Raucht das?
Nee, raucht dein Pferd? Das raucht das Gras nicht, das frisst es. Es benimmt sich dann aber auch ähnlich.
Ja. Ja. Wo wir gerade von den Niederlanden sprechen, Dan hatte, hat das, Thomas, von den Niederlanden. Hat das deine Frage ja. beantwortet?
Ja. Umfassend und ausreichend.
Ausreichend, okay. Das finde ich schön. Ja, wo wir gerade von den Niederlanden reden, Dan, wir haben hier einen Teilnehmer aus den Niederlanden, auch Wiederholungstäter, der war vor 2 Jahren in San Francisco dabei und hat es jetzt hier auf den Klosterworkshop geschafft. Du hattest noch eine Frage, was den Vor- oder Hintergrund angeht.
Ja, wie mache ich das, dass ein Bild, die Vordergrund und die Hintergrund zusammenkommen, dass es ähnlich ist, wie es zusammengedrückt ist?
Jetzt versuche ich mal die Frage zu interpretieren. Vordergrund, Hintergrund zusammengedrückt. Was meinst du genau damit?
Das, kennst du die alte Marlboro-Bilder? Das ist ein Cowboy, ja, die Werbung, dass der Cowboy im Vordergrund ist und die Gebärde. Hintergrund, aber es sieht an, wie es in die Nähe voneinander ist.
Ja, also Sachen, die weit voneinander entfernt sind und trotzdem nah aussehen. Genau.
Das ist ja fast schon Herzensthema von mir geworden.
Dann mach du doch mal hier, ich gebe dir mal das Gerät.
Meine Damen und Herren, es spricht der Gedankenphysiker Boris Nienke am Mikrofon von Happy Shooting.
Okay, ich nehme es dir wieder weg, das okay. Gerät.
Also das. Was hast du getrunken? Ich habe noch gar nichts getrunken. Das könnte das Problem gewesen sein. Nein. Also an Dan und alle draußen, die das eben auch interessiert. Also die einfache Antwort ist jetzt: Nimm ein Tele. Nimm ein Teleobjektiv, eine möglichst lange Brennweite. Warum ist das so? Das ist so, dass wir ja in die Ferne schauen und da ja eine gewisse Perspektive haben. Also je weiter weg wir schauen, desto kleiner erscheint uns irgendetwas. Und egal, wo wir schauen immer in die Tiefe des Raums, was wir daran erkennen, dass wir zum Beispiel Fluchtlinien haben. Straßen verjüngen sich nach hinten, die laufen also scheinbar zusammen, obwohl sie in der Realität parallel sind. Aber dadurch, dass wir eben in einer recht niedrigen Höhe sind, haben wir eben diesen Fluchtpunkt. So, und jetzt ist es Der Witz an dieser Sache oder das Schöne, wer auch immer diese Optik mal erfunden hat, wem wir das verdanken, das ist ja ganz pfiffig gemacht. Je näher etwas dran ist bei uns selber, desto größer scheinen die Abstände zwischen zwei Dingen relativ zu sein. Stell dir vor, an einer Straße diese Randpfosten, diese Straßenbegrenzungen, die immer so schön leuchten, wenn man sie anstrahlt. Die stehen immer im selben Abstand, zum Beispiel im Abstand von 25 Metern. Wenn du jetzt direkt vorne an einem Pfosten stehst, dann scheint der nächste Pfosten verdammt weit weg zu sein von dem ersten. Der dritte ist von dem zweiten Pfosten aber scheinbar viel weniger weit weg. Und der vierte ist wieder viel weniger weit weg von dem dritten als der dritte vom zweiten. Also die Abstände nach hinten werden scheinbar immer kürzer. Das ist der Trick der Perspektive. Es wird alles kleiner und weil alles kleiner wird, werden auch die Abstände, die relativen Abstände der Dinge zueinander kleiner. Und wenn du jetzt mit einem Teleobjektiv arbeitest, dann nimmst du ja nur einen ganz schmalen Bildwinkel auf. Das heißt, du schaust in die Tiefe des Raumes und nimmst aus dem, was du sehen könntest, einen ganz entfernten Teil auf und den vergrößerst du dir quasi. Das heißt, du nimmst genau den Teil auf in der Entfernung, an dem relativ zueinander alles sehr eng beieinander zu stehen scheint. Und weil du diesen Teil vergrößerst, das haben sie bei der Marlboro-Werbung gemacht und das siehst du auch bei Formel-1-Rennen, wenn so die Gerade entlang gefilmt wird mit den Kameras, weil nur dieser Teil, der ganz weit weg ist und der perspektivisch so eng zusammengerückt ist, genommen wird, sieht es so aus, als ob die Dinge scheinbar gleich groß sind, obwohl sie doch ziemlich weit voneinander jeweils weg sind. Nimmst du jetzt ein Weitwinkelobjektiv, dann nimmst du ja schon von sehr weit nah dran, also relativ zu dir gesehen, alles auf bis in die Ferne. Das heißt, du hast vom fernsten Punkt bis zum nahesten Punkt eine ungeheure Spannbreite. Mit dem Tele wiederum hast du nur ein sehr schmales Band, was du aufnimmst. Und dadurch kommt das zustande. Und wir haben heute schon an Beispielen gesehen, dass eben auch eine Landschaftsfotografie verdammt gut mit Teleobjektiven funktionieren kann. Also viele sagen immer, ah, ich will Landschaften fotografieren, ich kaufe mir erstmal einen Weitwinkel. Dann würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Also man kann schon beeindruckende Felder machen, man kann beeindruckende Wolken fotografieren, weil man eben diese ganze Spannbreite der Entfernung hat, diese ganze Dynamik, die da drin ist und viel mehr auf einem Bild hat, als wir mit einem Blick erfassen. Aber es kann unglaublich interessant sein, mit einem Teleobjektiv in die Landschaft zu gehen. So funktioniert das.
Es gibt übrigens auch den völlig umgekehrten Effekt. Tutor, der Riese aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, der wird der immer größer, je weiter er weg ist. Ja. Und deswegen heißt er Scheinriese. Wenn der näher rankommt, wird er kleiner. Da stehst du mit deinem Tele ganz blöd da.
Das ist natürlich eine gute Frage, wie man den aufnimmt.
Ja. Ja. Mit einem Scheintele. Das ist doch ganz einfach. Das ist das Scheintele. Ah, wir haben schon wieder einen Titel. Ja. Ja, was willst du sonst hier machen? Ja, schön. Du hattest mich bei Unter, hattest du mich verloren, aber dann war ich gerade am Bild machen.
Ja. Ja, du weißt es ja eh schon.
Ja, ich musste gerade ein Bild twittern von der Aufnahme, dass die Leute wissen, dass wir heute aufnehmen. Mhm. Das aber hab gesagt, keine Fragen, wegen Live-Publikum.
Richtig.
Ist das Live-Publikum noch wach?
Ja!
Gut, sehr schön. Man muss die immer wieder mal so ein bisschen fordern. Du kommst auch noch dran hier. Einer der Stefans. Der Stefan S. Wer bist du denn, wo kommst du her? Schade, dass wir müssen jetzt ja doch dazu sagen, dass wir gerade einen kleinen Schnitt machen mussten, weil uns die Karte vollgelaufen ist im Aufnahmegerät. Und vorher war da so eine schöne, spaßige Stelle drin, aber die können wir so nicht wiederholen. Also Stefan, stellt euch einfach vor, es wäre lustig gewesen. Stefan, wer bist du, wo kommst du her? Und deine Frage.
Kannst du nochmal anfassen, Dennis.
Nein, Stefan, du fasst das jetzt nicht an, okay? Gut. Also Stefan aus Gieboldehausen und meine Frage oder mein Problem sind mitunter flaue Bilder. Ich fotografiere relativ häufig in der Blendenvorwahl und gerade bei Motiven, wo Licht und Schatten in ausreichendem Maß eigentlich vorhanden ist, kommt hinterher, ja, je nach angemessenem Punkt, entweder ein überbelichtet oder ein unterbelichtetes Bild raus oder eben gar nichts. Also ein flaues Bild, wo nicht mehr das da ist von der Stimmung, das, was vorher in dem, was ich gesehen habe. Die Frage ist, was kann man dagegen tun?
Ja, der Rundumschlag. Die generelle Frage, meine Bilder sind schlecht.
Nein, kommt natürlich von dem Thema, was wir heute früh mal so einen halben Tag lang auch wirklich ganz intensiv beackert haben. Belichtung. Und
ja. Und das unausweichliche Zonensystem.
Zonensystem. Oder vor zwei Wochen in Dresden daneben das Zonensystem, ne?
Richtig,
das kam nicht von uns. Das kam nicht von uns. Ja, ich will jetzt gar nicht tief ins Zonensystem einsteigen. Das haben wir schon mal so ein bisschen gemacht. Und wenn wir das jetzt tun, dann bin ich jetzt eine halbe Stunde hier am Reden.
Wir könnten es vielleicht vereinfachen, indem wir sagen, weil das haben wir schon tausendmal gesagt, dass der Belichtungsmesser, wenn wir ihn der Automatik überlassen, immer versucht, ein mittleres Grau aus. Also ein Helligkeitswert eines mittleren Graus zu erreichen.
Stichwort ist, es geht um die Belichtung. Genau. Und das Problem, was passiert ist, wenn das Bild zu hell oder zu dunkel belichtet ist, dann hast du in der Regel eben Das wirkt sich das auch auf die Farben im Bild aus und auch auf die Kontraste und auf alles wirkt sich das aus. Eine richtige, perfekt gute Belichtung, wobei es immer noch fraglich ist, ob es die überhaupt gibt, aber eine Belichtung, die, sagen wir mal so, da ungefähr liegt, wo man sie erwartet, erzeugt in der Regel eben auch ein knackigeres Bild. So ist das. Also was passiert, wenn du die Kamera auf was sehr Dunkles richtest, zum Beispiel auf dunkle Geschichten, dann versucht die Kamera, wie Boris gerade sagte, so einen mittleren Helligkeitswert herzustellen. Das macht die Kamera automatisch. Mir leuchtet gerade eine Leica ins Auge.
Das macht auch die Automatik.
Ich habe ein Mikrofon im Gesicht, ja. So ist das nun mal. Dann versucht die Kamera das, das, was sie da sieht. Und wenn du eben bevorzugt dunkle Sachen drauf hast, mit wenigen auch ganz tollen Lichtreflexen, dann wird dieses Dunkle dann eben nach oben gezogen in der Helligkeit und dann brennen dir diese Lichtreflexe aus und das Dunkle sieht eher flau aus und kommt eben dann eher so mittig von den Helligkeiten.
Hatten wir heute auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wer es mitgebracht hatte. Ich glaube, Ramon war es. Bin nicht ganz sicher. Von einem schönen Waldweg, den wir entlang gegangen sind. Der war natürlich überwiegend im Schatten. Es gab vereinzelte helle Flecken, wo die Sonne eben durch die Blätter.
Es war eine richtig schöne Stimmung auf dem Bild.
War eigentlich, also,
oder in dem Wald.
In dem Wald war es eigentlich eine schöne Stimmung, aber das Bild war relativ flau. Ganz einfach deshalb, weil natürlich der Schatten relativ dunkel sein sollte, um diese Stimmung eben wiederzugeben. Die Kamera aber gesagt hat, oh verdammt dunkel hier, ich muss mal hell machen. Und damit war der Schatten natürlich im Verhältnis zu der Sonnenstrahlung nicht mehr sehr kontrastreich. Also es hat sich nicht mehr sehr stark abgehoben. Wir haben dann mal ganz schnell in der Bildbearbeitung eine kleine Korrektur gemacht der Belichtung. Ich habe die Belichtung mal 2 Stufen runtergezogen und schon wirkte das Bild viel, viel besser.
Ja. Und das Gleiche kann natürlich umgekehrt auch passieren. Ich habe im Bild sehr viel Helles. Also der Klassiker ist ja, wenn ich diese Anmeldungen für die Workshops bekomme und ich will die ja schon auf Papier haben und manchmal faxen mir die Leute die und manchmal fotografieren sie die auch und schicken mir dann eben ein Foto per E-Mail, so als JPEG von dem weißen Blatt Papier mit so ein bisschen Schrift drauf dann. Das ist das Anmeldeformular mit Unterschrift. Und die kommen dann auch meistens halt grau an, weil die Kamera sagt, hey, das ist alles viel zu hell, ich mache das mal mittig, weil das Blatt ist ja weiß. Und das sind dann die, von denen ich sage, jawohl, du lernst was auf dem Workshop.
Ganz genau, ja.
Und wir haben das also natürlich auch bei hellen Sachen. Also mein Lieblingsbeispiel immer noch der weiße Hase im Schnee. Machst du ein Foto von, lässt die Kamera tun, was sie will und es wird auch flau, weil die Kamera eben mittelhell machen möchte und das tut sie dann auch, wenn man sie lässt und dann wird es eben...
Wer übrigens keinen weißen Hasen im Schnee findet, der kann auch ein helles Pferd nehmen. Das Phänomen hatte ich nämlich durchaus. Also da muss man dann schon wissen, wenn ich dieses Pferd jetzt fotografiere, den Schimmel, der da im Schnee steht, dann belichte ich am liebsten eben manuell, weil dann kann ich die Belichtung wirklich dahin ziehen, wo sie hingehört.
Also einer von den Thomasen kann ganz toll Pferdegeräusche machen.
Das klang wirklich gut.
Falls ihr euch jetzt wundert, was das war, man hat es glaube ich nicht so gehört hier, aber...
Ja.
Ach, ho, brauner Ho. Ja, also Belichtung. Belichtung ist so ein ganz, ganz zentrales Thema in der Fotografie, ja, immer schon gewesen. Deshalb gibt es ja auch sowas wie Belichtungsmesser, ne? Und bei unseren modernen Kameras sind die auch eingebaut. Früher hat man die noch so, also das mache ich, wenn ich mit dem Moni mal so wieder so einen Analog-Workshop mache. Wir haben ein Belichtungsmesser in der Hand und messen dann wirklich so, halten den hoch und messen wieder gerade, wie viel Licht da gerade unterwegs ist.
Der ja auch seine Vorteile hat, weil du den dahin halten kannst, wo das Licht ist.
Ja, und weil du mit dem auch anders messen kannst. Mhm. Ja, wir messen ja, das ist das eigentliche Problem. Wenn wir mit unserer Kamera messen, mit dem eingebauten Belichtungsmesser, dann misst der reflektiv. Der misst das, was zurückreflektiert wird. Und das wird immer dadurch beeinflusst, durch das, was da eben ist und welche Helligkeit das hat. Schwarze Sachen reflektieren weniger als weiße Sachen. Und mit so einem Handbelichtungsmesser, da kann ich auch das Licht messen. Da ist dann so ein kleiner weißer Dom oben drauf, so eine kleine Kuppel. Der Michael hält den gerade mal hoch, da drüben. Die jetzt zuhören, stellt euch so ein Handbelichtungsmesser vor mit so einer weißen Kuppel. Und der misst das Licht, was wirklich in der Szene ist in diesem Moment. Da wird nicht reflektiv gemessen, sondern da wird die Menge Licht gemessen, die da ist. Und das ist immer so eine absolute Geschichte. Das Reflektive ist immer eine relative Geschichte. Das hängt davon ab, was man sieht oder was die Kamera sieht. Und das Absolute ist eben, na, so viel Licht ist jetzt hier. Und wenn man danach belichtet, ist man meistens besser dran. Da ist man dann wirklich an dem Punkt und kann sagen, ja genau, ich nehme meine Belichtung eben so ab, mess die Menge Licht und gut ist.
Jo, Jo, und das funktioniert. Gut erklärt. Das funktioniert. Dankeschön. Das funktioniert extrem gut. Jo. Da war jetzt noch eine zweite Frage, aber ich glaube, die ist damit auch schon beantwortet. Der Wald und warum ist er überbelichtet? So, und jetzt hatten wir noch eine von Stefan 2 von den dreien, oder ich weiß nicht, wir haben euch, glaube ich, noch Stefan 3, ja, sagen wir mal 3. Sag doch mal, wer du bist, wo du herkommst und deine Frage.
Also ich bin der Stefan, komme aus Kloppenburg und die Frage ist, warum kann ich auf dem Display der Kamera die Schärfe meines Bildes nicht endgültig beurteilen? Also mein Problem ist, dass ich irgendwo ein Foto gemacht habe, habe vielleicht noch Zeit, ein weiteres Foto zu machen und bin aber nicht in der Lage, auf dem Display der Kamera letzten Endes zu sagen, ob das scharf ist oder nicht scharf ist.
Ja, das ist eine verdammt gute Frage, weil wir haben es uns angeschaut und ja, wie macht der Fotograf das normalerweise? Schießt ein Bild und dann zoomst du da rein, drückst die Plus-Taste und zoomst mal richtig weit rein in das Bild und dann siehst du eben auf dem Display nur noch einen kleinen Ausschnitt von dem Bild und danach sollst du dann beurteilen, ist das scharf oder nicht. Ja, was sehen wir denn auf dem Display? Das ist nämlich schon mal das erste Problem, was dabei ist. Also Punkt 1. Also
du kannst erstmal zwei Probleme haben. Erstens mal, auf dem Kameradisplay sehen wir nicht unser RAW, sondern wir sehen erstmal ein durch die Verarbeitung gelaufenes JPEG.
Genau. Das ist mal das erste Problem. Das ist das erste Geheimnis. Also erklär mal kurz, die Kamera macht, egal wie ihr sie einstellt, ob ihr RAW schießt, ob ihr JPEG schießt, die Kamera produziert immer ein JPEG und das wird in dieses RAW-Bild eingebaut. Das ist da drin versteckt irgendwo. Und die Kamera benutzt das als Vorschaubild. Das heißt, wenn ich auch hinten auf dem Kameradisplay anschaue, dann sehe ich immer dieses JPEG, weil das ist einfach schneller. Die Kamera kann das schneller lesen als dieses große, riesen, dicke RAW-File und stellt das eben dar. Und das ist erstmal auch nicht schlecht soweit. Aber das heißt, ich habe hier immer irgendwie eine kleinere Version von dem Bild, die ich mir anschaue. Muss ja ehrlich gesagt auch erstmal nicht groß sein, weil das Display ist ja auch schön klein. Und ja, das hängt jetzt so ein bisschen ab von der Kamera. Bei manchen kann man es einstellen, bei manchen nicht, wie groß dieses JPEG ist, was da eingebettet wird. Das kann durchaus ein sehr komprimiertes, kleines JPEG sein, was eben als Vorschaubild gerade so ausreicht. Mhm. Und wenn du da jetzt reinzoomst, auf maximal, dann siehst du plötzlich irgendwie die JPEG-Artefakte und eine kleinere Auflösung, die eigentlich da ist. Das heißt, dadurch ist es schon mal nicht so leicht, das zu beurteilen.
Richtig, die Vorschau im Display kann, wenn man reinzoomt, verschwommen aussehen. Das ist mal ein Problem. Und das gegenteilige Problem ist, dann kann man sagen, na gut, dann gucke ich mir halt das ganze Bild an, das kann ich ja, indem ich rauszoome und das ganze Bild auf dem Display sehe, nur es ist dann so klein, dass die Schärfe auch nicht mehr beurteilt werden kann, denn blöderweise ist die Schärfe nichts Absolutes, sondern verdammt relativ. Schärfe hängt halt damit zusammen, wie der Betrachtungsabstand ist und wie die Bildauflösung ist und. Und wenn ich jetzt eben nur ganz wenige Bildpunkte anzeige, also eine ganz geringe Auflösung habe auf einem ganz, ganz kleinen Display, also Briefmarkengröße, dann erscheint eben erstmal nahezu alles sehr scharf. Zeige ich dann das gleiche Bild schon mit einer viel höheren Auflösung auf einem Computer-Notebook an und ich habe einen ähnlichen Betrachtungsabstand dazu, dann sehe ich plötzlich viel mehr unschärfe Bereiche. Würde ich das jetzt plötzlich an die Wand werfen und da ganz nah rangehen, wäre das Bild plötzlich komplett unscharf. Und gar nichts Scharfes mehr da. Also Schärfe ist sehr, sehr relativ. Und die auf dem Kameradisplay wirklich zuverlässig zu beurteilen, finde ich persönlich auch nicht wirklich einfach.
Ich tue es trotzdem. Also wenn ich wirklich wissen möchte, ist es wenigstens so ungefähr scharf, dann zoome ich da schon rein und schaue mir das an. Und ich sag mal, wenn man seine eigene Kamera kennt, und ich bin mir nicht sicher, ob es überall dokumentiert ist, wie groß dieses JPEG ist und vor allem auch, wie groß diese Vergrößerung ist. Wenn ich ganz reinzoome, weiß ich ja gar nicht. Also wenn ich beim Computer sage 100%, dann zeigt er mir, ein Pixel auf dem Bildschirm ist ein Pixel von meinem Bild. Auf der Kamera kann ich das nicht sagen. Vielleicht vergrößert der mir das ja sogar. Da gehe ich fast eigentlich davon aus. Das heißt, ich habe ein kleines JPEG und das wird auch noch vergrößert. Das kann ja gar nicht scharf sein. Trotzdem weiß ich bei meiner Kamera so nach Vergleichen mit Bild auf der Kamera, Bild auf dem Bildschirm, was ungefähr als scharf funktioniert und kann das einigermaßen abschätzen. Also das muss man einfach auch mal ausprobieren. Vielleicht auch mal ein Bild ganz bewusst mit verschiedenen Schärfen machen und das dann mal auf dem Bildschirm oder auf Display von der Kamera vergleichen, voll reingezoomt. Und damit kannst du vielleicht zumindest ungefähr Gewissheit bekommen. Die endgültige Gewissheit bekommst du dann eben, wenn du das Bild nachher auf dem Rechner hast. Ist das so? Ja, er nickt mit dem Kopf. Gut, schön.
No. Man kann das machen, wenn man halt im Studio arbeitet oder unter kontrollierten Bedingungen arbeitet, dass man sich entweder einen Monitor direkt an die Kamera anschließt, Die gibt es ja entweder beim HDMI-Ausgang, dass du einen Monitor anschließt, einen größeren. Dann hast du eine direkte Bildkontrolle auf dem Monitor in einer etwas besseren Auflösung. Bei Nikon geht das schon ziemlich lange, dass man da über einen Videoausgang eben auch einen Monitor anschließen kann. Habe ich schon ein paar Mal so auf Videos gesehen, auch so von Strobist-Einsätzen, dass die sich dann wirklich einen kleinen Monitor, der aber um Längen größer ist als das Kameradisplay, mitnehmen und reinstellen und vielleicht auch noch gegen die Sonne abschatten und beim Shooting eben schnell, quasi wie beim Tethered Shooting, also beim kabelgebundenen Fotografieren, das Bild nicht gleich auf dem Computer haben, aber zumindest auf einem größeren Display, um zum Beispiel eben nachgucken zu können, habe ich die Augen jetzt wirklich im Fokus, passt das?
Also wenn es im Studio zum Beispiel auch ganz klar im Studio passen muss, dann habe ich das gesehen auf diesem Joe McNally Workshop in New York, wo ich mal war für einen Tag. Der hat aus Demonstrationszwecken hatte der eben seine Kamera an ein sehr langes USB-Kabel, da war sogar mittendrin noch ein Repeater, also es war insgesamt glaube ich 10 Meter lang oder so, hat er die Kamera drangehängt an den Rechner und hat dann geschossen und die Bilder sind automatisch zack klar auf den Rechner gewandert und sofort auf dem Rechnerdisplay erschienen. Und das ging sehr flott. Also der hat da hat so 2 Sekunden gedauert, bis das Bild ungefähr da war. Und konnte so auch sofort beurteilen, auch auf einem richtig guten Display, auf einem kalibrierten Display, wie das funktioniert. Also in der stationären Umgebung geht das durchaus auch, wenn man sich da so ein bisschen reinhängt.
Ja, so ist es.
Gut. Ich würde mal sagen, wenn es keine Last-Minute-Fragen gibt, wenn ich noch irgendjemand was ganz Brennendes hat, ich merke schon, sie hippeln alle so ein bisschen und wollen jetzt endlich raus und ihre... Die Sterne kommen langsam raus und ja, ich befürchte mal, dass, ich vermute mal, dass so der eine oder andere hier sich eben jetzt für diese Projektaufgabe auch noch ein paar Bilder bei der Nacht zurechtlegen will. Bin echt gespannt, was da kommt. Dann täte ich jetzt mal sagen, dass wir die Sendung im Kasten haben, oder?
Ja, ich mache dann aus den 2 Stücken 1.
Du schneidest das zusammen.
Ja, es war ja auch meine Schuld und dann kann ich das auch zusammenschneiden.
Stimmt, du hast ja die Karte nicht leer gemacht.
Ich hab's versaut quasi.
Ja, das üben wir halt noch.
Ja, ich dachte mir, die wird nie voll.
Ja, das ist...
Ja, das ist
wer halt, braucht schon mehr als 512 Megabyte, hallo?
Das ist ja geil, dieser Zoom H2, mit dem wir aufnehmen, der wird mit einer 512 Megabyte Karte ausgeliefert. Das gibt's heute eigentlich nicht. Vielleicht neuere Modelle nicht mehr, aber den ich hatte, der hatte das auch.
Ja.
Und ich habe die auch lange benutzt und irgendwann waren die halt auch voll. Aber wenn man hier, wir nehmen hier ganz schlicht und einfach irgendwie 192 Kilobit MP3 auf, da passt viel drauf auf eine 512 Kilobyte Karte. Megabyte, Entschuldigung.
Megabyte.
Kilobyte nicht, Megabyte. Mega. Habe ich Kilobyte gesagt?
Keine Echt? Ahnung, aber Megabyte sind es.
Ja, also ist ein halbes Gigabyte.
Mhm.
Und ja, irgendwann ist die dann voll.
Komisch.
Tja, verdammt.
Wie konnte das passieren?
Wie konnte das passieren?
Ausgerechnet heute. Ja, jetzt müssen wir das Geräuschrätsel nochmal auflösen, ne?
So ja, dazu müssen wir es aber nochmal hören. Also das Geräuschrätsel ging jetzt wie folgt.
Ja, Moment, also macht doch mal alle kurz die
macht euch mal startklar.
Die Geräte wieder an.
Machen wir jetzt auf Kommando.
Machen wir auf Kommando. Seid ihr alle fertig? Seid ihr alle bereit?
Ja. Ja.
Gut, dann 3, 2, 1. Das war jetzt aber 4-mal hier. Moment, darf ich das Geräusch nochmal hören? Ja. Das war das falsche Geräusch. Okay, ja, das waren auch 5 Schüsse von einer Kamera. Ja, wie viel sind es denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das waren mindestens 14 Kameras. So hören sich 14 Kameras an. Gar nicht so beeindruckend, wie ich dachte.
Nein. Okay. Hat sich ganz gut verteilt im Raum.
Ist zum Schluss noch ein bisschen verreckt dann.
Ja. Ja. Ja, es ist wie beim Feuerwerk, wenn das Finale fehlt irgendwie.
Ja, genau. Oder wie ein gutes Buch.
Ja.
Das liest man und dann fehlen die letzten 3 Seiten. Ne?
Doof gelaufen.
Also Happy Shooting eigentlich.
Zum Beispiel.
Ja.
So hören wir auch auf.
Also, dann würde ich sagen, oh, wir machen noch ganz kurz. Ganz kurz darf sich jeder vorstellen. Ganz kurz, wo kommst du, Name und wo kommst du her?
Ich bin der Wolfgang und komme aus Graz in Österreich.
Dan Hansen aus Holland.
Der Thomas aus der Nähe von Karlsruhe.
Paul aus Volmarstein.
Susanne aus München.
Oliver aus Quickborn.
Thomas aus Stuttgart.
Moment, jetzt muss ich hier mal um den Tisch rumrennen und über den Stuhl fallen. Ich komme mal hier rüber, jetzt geht's hier weiter.
Marc aus Bremerhaven.
Thomas aus München.
Basti aus Fürstenfeldbruck.
Markus aus Segeberg.
Stefan der Anfasser aus Gieboldehausen.
Rainer aus Freiburg.
Helmut aus Horigen.
Stefan aus Stuttgart.
Alex aus Berlin.
Michael aus Regensburg.
Ja, und jetzt komme ich hier noch außen rum. Meine Güte, ist das hier voll.
Eva aus Berlin.
Stefan aus Kloppenburg.
Ich war schon da.
Du warst schon da. Ja. Okay, gut. Ja, ich sagte, dieser Workshop hat zu viele Leute. Aber Moment, wir haben ja noch zwei vergessen. Ich bin der Chris aus Tübingen.
Ja, und Boris aus Nordheim.
Ja, und habe ich jemanden vergessen? Hände hoch. Keinen? Gut, dann 3, 2, 1.
Happy Shoot Day!
Ich hab ein bisschen Lärm noch. Schluss. lass mich doch mal durch. Gut, dass ich so dünn bin. Das habe ich. Wir sagen jetzt meine vollen Namen nicht. Nee, ist okay. Wer bist du? Wo kommst du her? Du hast eine Frage.
Ja, vielleicht. Ja, gibt's
genau.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Es nimmt noch auf. Okay.
Ja, alles gut.
Nee, mach einfach. Ich halte das. Sprich doch einfach.
Nicht an. Ja, gut.
Okay. Er will mein Gerät anfassen. So, nur gucken, nicht anfassen.
So, können wir jetzt genau die gleiche Stimmung wieder so hinkriegen?
Kann mir noch mal in einer das Bier auffüllen?
Nach kurzer Unterbrechung und 3 Biere später.
Nein,
das merkt jetzt keiner, dass wir jetzt schneiden.
Genau. So, dann schnappen wir uns mal das Börsebol. Siehst du, jetzt ist schon alles weg.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.